Ich sage immer, ich habe den schönsten Teil. Ich rede den ganzen Tag vom Essen im Zusammenhang mit der Medizin, also, und möchte Ihnen nun ein paar Aspekte erzählen. Einerseits, wie Patienten konservativ vom in Bezug auf den Reflux profitieren können. Andererseits möchte ich Ihnen kurz unseren postoperativen Kostaufbau erklären. Ein wesentlicher Faktor ist die Magenverweildauer, die sehr unterschiedlich sein kann und die diversen Lebensmittel einen großen Einfluss haben in meiner Beratung, was ich dem Patienten rate oder wo ich eher abrate. Und hier eben ein Auszug, das sind jeweils Lebensmittel, die als Einzelspeisen getestet wurden. Das heißt, fettarm, flüssig, das Bier ist hier auch eben mit dabei, oder sehr eiweißlastige Lebensmittel haben eine sehr kurze Verweildauer, sind auch dann, bis aufs Bier natürlich, Speisen, die postoperativ oder auch in der Beratung zum Einsatz kommen. Kommt Fett dazu, steigert sich die Verweildauer, können dann schon eben 2 bis 3 Stunden sein. Erhöht sich dann, wenn dann eben komplexe Kohlenhydrate dazukommen, wenn dann Röstprodukte, Fett dazukommen, so wie Bratkartoffeln etc. Und umso mehr Röstprodukte, umso höher die Magenverweildauer. Gurkensalat könnte man jetzt sagen, naja, viel Fett ist nicht dabei, aber die Gurke so gegessen wird es deutlich besser vertragen, als wie die Gurke in Form mit einem Dressing, vor allem dann noch vielleicht ein Rahmdressing, wo dann Patienten sagen, Stunden später, sie haben das Aufstoßen und Stunden später profitieren sie geschmacklich immer noch vom Gurkensalat. Umso fetter, umso deftiger, umso schwer verdaulicher, umso weniger kommen dann all solche Speisen zum Einsatz. Bei 7 bis 8 Stunden liegen wir dann schon zum Beispiel beim Gansl, zurzeit sehr aktuell. Morgen bei uns gibt es im Krankenhaus im Speisesaal Gansl. Wenn wir es zum Mittag essen, sind die Chancen gut, dass wir am Abend, ja, dass das Gansl noch immer im Magen verweilt. Und stellt sich aber mal so ein Beispiel, eine Patientin hat mir erzählt, sie war am Vortag im Salmbräu Stelzen essen, am nächsten Tag zum Mittag, sie hatte den Geschmack noch immer, also deftig, deftige Kost und ja, Reflux ist dann ein großes Thema. Die Partikelgröße, großer Einfluss, der Pylorus öffnet sich erst bei 1 bis 2 Millimeter Partikelgröße. Wenn wir jetzt beachten, wie heutzutage gegessen wird, schnell im Stehen, im Gehen, unterwegs, keine Zeit, schnell etwas runterschlingen, sind natürlich dann immer relativ große Bissen im Magen vorhanden. Und das ist auch das, was ich meinen Patienten immer rate, dieses langsame Essen und gute Kauen, das alte Sprichwort, gut gekaut, halb verdaut, hat natürlich schon einen großen Effekt. Und wenn jetzt solche Bissen im Magen sind, weil ich bei einer Wurstsemmel einmal abbeiße und sie runterschlinge, ist natürlich der Magen gefordert, eben durch Bewegungen die Magen, die Partikelgröße klein zu bekommen und hat natürlich die Magensäure zu Hilfe, um diesen Bissen klein zu bekommen. Was sehr interessant ist, ist, dass Flüssigkeiten zuerst den Magen verlassen. Je fetter, desto länger ist die Magenverweildauer, also deftige, schwere Kost, gebackenes, frittiertes, liegt dann sehr, sehr lange im Magen. Einen großen Einfluss hat auch die Temperatur. Sehr heiße Speisen sind deutlich länger im Magen, sehr kalte Speisen dementsprechend auch, und umso länger ist die Verweildauer, umso mehr Magensäure kommt zum Einsatz und umso höher ist dann der Beschwerdegrad der Patienten. Sehr süß, also Zucker, Süßspeisen, was viele Patienten berichten, das leider nicht mehr vertragen wird, ist die Schokolade, weil süße Speisen, also Lebensmittel, Einsäure locker sind und eben eine sehr lange Verweildauer hat. Komme ich schon zu meinen Empfehlungen, und was ein großer Faktor heutzutage ist, die wenigen haben es gelernt oder viele haben es verlernt, dieses regelmäßige Essen, dieses Aufstehen und Frühstücken. Das heißt, großer Ansatz in der Beratung ist, Frühstück, Mittag, Abendessen und das langsam gegessen, gut gekaut. Und vor allem ein großer Faktor ist, dass die Patienten diese langen Nüchternphasen meiden, weil wir sind rund um die Uhr mit Speisen in Bezug auf Werbung oder sonst irgendwo, wenn wir unterwegs sind, in jedem Bahnhof gibt es die diversesten Speisen zu kaufen. Und die allein die Säuresekretion ist in den Nüchternphasen vorhanden und eben es ist die Säure, die dem Patienten die Beschwerden bereitet und somit wirklich dieses Frühstück, Mittag, Abendessen, wem es gut tut, sogar eine Zwischenmahlzeit dazu. Aber ansonsten würden wir mal im Vergleich zu sonst nur einmal abends essen, drei Mahlzeiten, bringt schon einen guten Erfolg. Dieses langsam Essen gut kauen, um eben die Partikelgröße klein zu bekommen, umso schneller dann eben die Speise aus dem Magen wieder draußen ist und umso weniger Beschwerden sind. Viele klagen heutzutage über Blähungen. Man kommt jetzt gar nicht so sehr darauf an, dass ich blähende Lebensmittel esse, wie Zwiebel, Bohnen, Erbsen, Linsen, sondern es ist ja so, dass wenn viel Magensäure zum Einsatz kommt, die Magensäure muss abgebaut werden und eben beim Abbau der Magensäure entstehen schon mal die ersten Gase. Das heißt, dieses langsam essen, gut kauen, weniger Magensäure kommt zum Einsatz und umso besser ist die Verträglichkeit und umso deutlich geringer sind die Blähungen und Patienten oft dann berichten durch dieses gute Kauen 50% weniger Blähungen, finde ich, ist ein toller Erfolg. Alle Extreme meiden, was ich den Patienten immer rate, ist nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu süß, um eben säurelockende Lebensmittel zu vermeiden. Aber auch die Säure ist ein Faktor. Eben Dressing, Weißwein wird recht schlecht vertragen, wobei die Tendenz bei den meisten eher vom Geschmack her lieber zum Rotwein geht. Und im Prinzip die goldene Mitte. Und dann ist die Verträglichkeit und das Beschwerdebild sinkt. Früchtetee, Hagebuttentee, Malventee, ein großes Problem. Die meisten sagen, Früchtetee schmeckt hier gut, mag ich, verbinden aber dann den Früchtetee eigentlich nicht mit den Beschwerden, weil Früchtetee viel Fruchtsäuren oft einen Reflux bedeutet. Und dass ich war nicht nur Diätologin, ich war ja auch früher diplomierte Krankenschwester und habe leider früher postoperativ viele Patienten gesehen, die unbedingt auf einen Früchtetee bestanden haben, postoperativ dann schwallartig erbrochen haben. Mein Erlebnis war mal im Nachtdienst HNO-Patient, schwallartig erbrochen und dann eben, weil es so ein hoher Druck war, das Erbrochene kam über die Nase retour. Der Chirurg, der dann in der Nacht noch gekommen ist, war sehr erfreut. Und das sind so Erlebnisse, die ich dann eigentlich immer wieder in den Alltag einbaue, um dem Patienten zu sagen, bitte in den ersten Wochen, postoperativ vor allem, keinen Früchtetee. All jene, die nicht operiert werden, rate ich wirklich ab, langfristig gesehen den Früchtetee zu meiden. Wer fruchtigen Geschmack mag, rate ich zum Apfeltee, deutlich milder, fruchtiger Geschmack und macht deutlich weniger Beschwerden. Alkohol, Säure locker und was der Alkohol einen großen Effekt hat, der Alkohol schwächt den Sphinktertonus. Und somit ist es jetzt nicht nur, dass mehr Magensäure produziert wird, sondern auch eben der Sphinkter geschwächt wird und eben die Säure aufsteigen kann. Nikotin, Detto, wir haben es schon gehört, nicht rauchen, ist oft für die Patienten schwer, aber wenn der Druck, also der Beschwerdedruck sehr hoch ist, sind Patienten auch bereit, dann eben das Rauchen einzustellen. Was vielen schwerfällt, ist der Verzicht auf den Kaffee. Ist der Beschwerdedruck sehr groß, verzichten die Patienten sehr gerne auf den Kaffee, sehnen sich im Prinzip aber danach und da ist dann im Prinzip mein Rat, wer auf Kaffee nicht verzichten kann, vor allem morgens ist es so eben ein Faktor, dass ich auf jeden Fall rate, Espresso zubereiteter Kaffee, nicht Filterkaffee. Filterkaffee, man stellt sich vor, blubbert richtig schön langsam durch. Kaffeemaschine vielleicht noch verkalkt, braucht dann eben noch länger, bis er durch ist. Und eben in dieser Zeit können diese ganzen Röst- und Bitterstoffe in den Kaffee übergehen und erhöhen wieder die Beschwerden. Und somit Espresso, Druck, Druck ist hoch, Flüssigkeit geht schnell durch, aber Röstbitterstoffe bleiben im Sud und eben der Kaffee wird besser vertragen. Noch dazu Kaffee schwarz, noch eine bessere Verträglichkeit, weil eben die Milch durch den Fettgehalt die Magenverweildauer vom Kaffee erhöht. Koffein hat keinen Effekt. Also es ist eher so, dann der Rat Espresso, aber eine milde Röstung zu kaufen. Röstprodukte, eingangs von mir schon ein bisschen erwähnt, das heißt so dieses klassische Kotelett, vielleicht noch schön dunkel gegrillt, mit Knoblauch mariniert und eben diese Speise kann viele Stunden im Magen liegen und erhöhen die Beschwerden. Das heißt, Poren schließen beim Anbraten ja, aber halt eben dieses fast Verbrennen beim Grillen meiden. Schön habe ich gefunden, dass das Sicheldorfer Mineralwasser gefallen ist. Es gab es viele Jahre nicht, war nicht mehr im Handel erhältlich. Hat geheißen, diese Quelle gibt es nicht mehr. Ich habe ein Suspekt gefunden, aber die Josefsquelle in der Steiermark, es gibt sie wieder. Der Vorteil vom Sicheldorfer Mineralwasser ist, es ist ein jederzeit erhältlicher, also Metro, Interspar, Merkur gibt es das. Und es ist ein sehr bicarbonatreiches Mineralwasser, was viele Patienten als Akuttherapie nehmen können. Essen war zu üppig, abends schlafen gehen, Reflux, können ja nicht schlafen, dass manche Patienten so eine Art Schnapsglas mit einem Sicheldorfer Mineralwasser ausgesprudelt am Nachtkasten haben, zwischendurch einen Schluck trinken und wirklich das ärgste Sodbrennen behoben ist. Aufpassen muss man nur bei Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen, weil es sehr jodhältig ist, nachdem wir eher alle Jodmangel haben. Um die Jodversorgung da zu erhöhen, ist das auch gut. Und eben der große Effekt ist das Bicarbonat, was eben die Säure mindert. Normalgewicht anstreben ist schon gefallen. Schwangere Frauen kennen es, eben der Druck im Bauch, vor allem in der Endphase, erhöht das Sodbrennen und was dann natürlich dann mit der Geburt wieder erledigt ist und für alle anderen, die nicht schwanger sind, versuchen irgendwo Normalgewicht anzustreben, um im Bauchbereich den Druck zu nehmen. Ein Faktor, Abendessen, Schlafenszeit, wenn tagsüber nicht gegessen wird, abends wird nachgeholt, es ist ein üppiges Essen, es ist meistens dann flotter Hunger runtergeschlungen und dann, man ist fix und fertig, man ist müde und viele fallen dann eigentlich gleich um und gehen schlafen, nur der Magen geht auch zur Ruhe, die Speisen sind nicht gut gekaut, bleiben über Nacht im Magen. Und das ist auch das, wo dann viele Patienten sagen, sie schlafen nicht gut, sie wälzen sich im Bett herum und haben einen hohen Leidensdruck. 2 bis 3 Stunden ist so eine Minimumzeit, die ich schon rate. Oberkörperhochlage, schon gefallen. Den Fehler, den die meisten Patienten machen, ist, dass sie sich die Polster unter den Nacken legen und dann eher mit der HWS-Beschwerden haben. Im Krankenhaus ist es leicht, sagt man Bett hoch. Die Möglichkeit hat zu Hause nicht jeder. Da rate ich wirklich, die Kissen also schon im Rückenbereich zu stapeln, dass eben die Magensäure gegen die Schwerkraft ein bisschen ankämpfen muss. Bücken, ein großes Thema. Es werden dann ganz gerne Schuhe nicht mehr mit Schnürsenkeln genommen, sondern eher Schlüpfer, um eben diesen Druck zu meiden. Und alles, was kopfüber hinunter Bewegungen sind, bedeutet natürlich, der Druck wird erhöht. Verdauung ist auch schon gefallen, also eben die Tendenz der Obstipation und dieses Pressendrücken, da auch Ratschläge von mir, da eben gegenzusteuern. Es gibt oft eine Frage oder auch es taucht ja da immer der Mythos ein bisschen auf, ich habe zu üppig gegessen, was wirkt jetzt wirklich besser, ist das Hochprozentige oder ist es der Kaffee? Es ist der Kaffee, der hier den besseren Effekt hat, hochprozentig betäubt durch den Alkohol die Magenwände. Magenwände sind starr. Ich spüre eben den Druck nicht mehr, aber die Speise ist noch länger im Magen. Somit Kaffee, in dem Fall ist das Koffein, was die Durchblutung anregt, und die Speise verlässt viel schneller den Magen und bedeutet weniger Beschwerden. Jetzt komme ich schon zum chirurgischen Teil. Früher hatten wir für die Patienten, also wir nennen es inzwischen das den alten Kostaufbau, das waren 14 Tage flüssig-breiige Kost, eher im Bereich leicht verdaulich, mild gewürzt etc. Und dann nach 14 Tagen war der Aufbau auf weichstückig. Seit geraumer Zeit haben wir einen neuen postoperativen Kostaufbau. Hier ein Auszug aus der neuen Krankengeschichte, und da ist es im Prinzip so, OB nüchtern, klar, und der erste Tag nach der Operation gibt es bei uns B1. Das B steht für bariatrisch, weil wir natürlich auch ein bariatrisches Zentrum sind. Das heißt, das ist Tee, das ist klare Suppe, das ist Buttermilch in einer normalen Portion, weil der bariatrische Patient bekommt es in Mini-Portionen. Nächster Tag B2, das ist dann ein püriertes Fleisch, Erdäpfelpüree, püriertes Gemüse, Cremesuppen etc., aber auch Weißbrot ohne Rinde mit einem Aufstrich drauf. Und auch da erfolgt dann von mir die Beratung, dass die Patienten eben auch die breiigen Sachen gut beißen müssen, um in der verschwollenen Phase da gut drüber zu kommen. Der nächste Tag heißt dann schon strenge Schonkost. Strenge Schonkost, vielleicht ein bisschen extremer Name, aber ist im Prinzip ein normales Essen mit Fleisch, mit Fisch, aber da ist nichts Scharfes dabei, nichts Blähendes, und der Patient muss langsam essen, gut kauen und eben so lange strenge Schonkost einhalten, solange die Operationswunde spürbar ist. Lasse ich im Patienten am nächsten Tag normal essen und er sucht sich im Speiseplan die Linsen aus, wird er natürlich Blähungen bekommen, und das erhöht den Druck auf die OB-Wunde. Und somit sage ich dem Patienten, solange sie die Wunde spüren, einfach nichts Blähendes essen. Ich bin am Ende, sage vielen Dank, und gibt es Fragen?